Und das geschieht nämlich durch die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und es ist so was Schönes zu wissen, dass wir unsere Gerechtigkeit nicht verdienen müssen. Unsere Gerechtigkeit auch nicht bezahlen müssen. Dass unsere Gerechtigkeit nicht aufgrund dessen ist, was wir alles tun können, sondern auf das, was Jesus getan hat für uns. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich möchte einfach nochmals den Leitvers, was wir letztes Mal angeschaut haben, vorlesen in Römer 5, Vers 17. In Römer 5, Vers 17 sehen wir Folgendes. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, das ist der Adam hier gemeint, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, viel, viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk oder die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Nun, letztes Mal haben wir viel über das gedacht, wie Gott die ersten Menschen in Gerechtigkeit erschaffen hat und was diese Gerechtigkeit für die Menschheit damals bedeutet hatte. Und das war ganz gewaltig. Und so war es eigentlich geplant, von Gottes Sicht aus, dass es so weiterlaufen soll. Aber wir wissen schon, wenn wir Bibelkenntnis haben, dass das nicht so blieb, weil nicht Gott nicht treu war, sondern die Menschen. Und da sehen wir, obwohl Gott alles so wunderbar gemacht hat, ein Spiegelbild von Himmel und die Menschen hineingesetzt hat und die Menschen haben Gemeinschaft mit ihm, sie waren gerecht, ein gerechtes Stehen hatten sie bei Gott. Jederzeit konnten sie zu Gott kommen, jederzeit konnten sie seine Gegenwart genießen. Dennoch lesen wir in 1. Mose 3, Vers 8 Folgendes, dass der Feind kam und hat sie betrogen und sie haben ihm geglaubt, mehr als Gott, und das ist immer eine Warnung, dass wir mehr Gottes Wort glauben als Menschenwort oder Menschenmeinung oder das, was Menschen über Gott sagen. Wir sind ja gut beraten zu prüfen, was Gott wirklich sagt. Und was Gott wirklich sagt, das finden wir natürlich in seinem Wort. Und obwohl die Menschen in Gerechtigkeit erschaffen wurden, erkannten sie jetzt durch die Sünde, dass sie mangelhaft waren. In Vers 7 von 1. Mose 3, da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Wir reden hier über die Gabe der Gerechtigkeit, ein rechtes Stehen vor Gott. Und der Mensch hatte vorerst dieses rechte Stehen vor Gott. Aber durch die Sünde lesen wir, er versteckte sich vor Gott. Er hatte Angst vor Gott. Wir haben gesehen, dass die Gerechtigkeit, wir haben es gerade gehört, uns Frieden mit Gott schafft. Dass man ein reines Gewissen haben kann vor Gott. Dass wir Freimütigkeit haben können vor Gott. Die Freiheit, einfach seine Gegenwart zu genießen. Sie hörten seine Stimme. Früher hatten sie Freude gehabt, wie sie die Stimme Gottes gehört haben, weil, ja, die waren auf einer Ebene. Sie konnten Gemeinschaft miteinander haben. Aber jetzt ist eine Trennung gekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, damit wir die Gerechtigkeit oder die Gabe der Gerechtigkeit verstehen können, müssen wir ein bisschen schauen, was hier passiert ist und warum es dazu kam, dass Jesus Christus letztendlich für uns in den Riss sozusagen getreten ist, damit wir die Gerechtigkeit wieder bekommen können. Der Mensch versteckte sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ich meine, heutzutage denken wir ja, das war ziemlich blöd, nicht? Ich meine, weil Gott weiß ganz genau, wo wir sind, ja. Wir können uns nicht verstecken vor ihm, ja. Aber eben ihr Gewissen haben sie entdeckt in dem Sinn, ja. Und die haben ja Angst vor Gott gehabt. Ja. So, diese Trennung kam zwischen Gott und seiner Schöpfung und versetzte die Menschheit in einen Stand der Ungerechtigkeit. Sie fielen von Gerechtigkeit durch ihr eigenes Handeln, Unglaube, oder die Bereitschaft, auf den Feind zu hören, statt auf Gott, fielen sie von Gerechtigkeit in Ungerechtigkeit. Es ist interessant, da gibt es ja in, brauchst du es nicht aufschlagen, aber es gibt in Esra, im Buch Esra, eine Aussage diesbezüglich, und es hat mich erinnert an ein Bekenntnis, was viele Leute auch in unserem Land machen, du wirst sehen, was ich meine. In Esra 9, Vers 15 steht, O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Ich meine, das war ein Bekenntnis vor Gott, das ist der Stand der Ungerechtigkeit. Ja? Aber siehst du, wie das auch übertragen wird bis zu unserer Zeit? Es gibt Leute, die oft bekennen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ja? In Gottesdiensten und so weiter wird das manchmal eben gesagt. Und das zeigt, dass die Leute kein Bewusstsein von Gerechtigkeit haben. Ja? Weil wenn wir gerecht sind vor Gott, ist unsere Schuld getilgt. Ja, wir brauchen nicht zu Gott zu kommen heute und sagen, ja, ich bin schuldig vor dir, wenn wir von neuem geboren sind. Denn er hat unsere Schuld getragen. Er sieht uns nicht als die, die ihm was schulden, sondern als die, die eigentlich angenehm vor ihm, weil er hat uns gerecht gemacht. Wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Und das ist eigentlich der Stand der Ungerechtigkeit. Wenn einer nicht von neuem geboren ist, das ist der wirkliche Stand, er kann nicht vor Gott bestehen. Ja? Denk darüber nach, wie mächtig Gott ist, wie herrlich Gott ist. Ja? Dass mit unseren Augen können wir Gott nicht anschauen. So herrlich ist er, so majestätisch ist er, so eine Kraft geht von ihm aus. Meine, wenn man denkt, was für eine Kraft von der Sonne ausgeht, die Gott erschaffen hat, dann kannst du denken, wie viel Kraft geht von Gott aus. Ja? Und es ist eigentlich die Gnade des Herrn, dass er in gewisser Weise sich ein bisschen Abstand nimmt von Menschen in Ungerechtigkeit, ja? Weil sie konnten eigentlich das nicht ertragen. So, die ersten Menschen durch ihr Handeln verloren ihnen von Gott gegebenen Rechte. Und statt Frieden hatten sie jetzt Angst vor Gott. Wir haben gesehen letztes Mal, und ich wiederhole das alles nicht, weil wir haben nicht so die Zeit dafür, dass der Mensch vorher hat viele Rechte vor Gott. Der hat ein Recht zu herrschen. Der hat ein Recht zu handeln auf Erden. Er war so wie, ja, kann man sagen, der Gott dieser Erde. Gott hat ihm so eingesetzt, hat ihm alle Autorität gegeben, alle Macht gegeben. Er hat so viele Rechte, hat ja einige Pflichten, aber die waren ja wenig im Vergleich zu seinen Rechten. Ja? Aber jetzt hatten sie Angst vor Gott. Ja. Angst vor dem, der sie dennoch lieb hatte. Das hat der Herr mir einfach deutlich unterstrichen. Dass wahrscheinlich in dem Moment, und es kann sein, dass es viele, viele Menschen gibt, die nicht so weit weg von wo wir hier sitzen, die denken, dass Gott auf sie böse ist. Dass Gott nur darauf wartet, dass sie bestraft. Ja? Dass er auf jede kleine Verfehlung schaut und macht eine ganze Summe draus und wartet nur auf eine Gelegenheit, dass eine Strafe ausgeteilt werden kann. Aber Gott ist nicht so. Gott ist die Liebe. Und denkt darüber nach, der Mensch hat so viel verloren, als er gesundet hat, aber viel, viel hat Gott verloren. Weil die Menschheit, die er erschaffen hat in seinem Ebenbild, das haben wir ein bisschen angeschaut, was das bedeutete, letztes Mal nicht mehr in seinem Ebenbild war. Dass eben das eingetreten ist, vor dem Gott gewarnt hat. Ja. Man merkt, dass es war nicht nur körperlich, sondern mehr im Geist, dass diese Nacktheit eigentlich für uns wichtig ist, dass wir es anschauen. Ja? Wie die gesagt haben, ja, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und dann natürlich der Herr sagt, ja, wer sagt denn dir das? Ja, wieso weißt du denn das? Sie, Gott hat ganz genau gewusst, was sie gemacht hatten. Aber anstatt dass sie zu reden, er wollte ihnen zeigen, hey, dadurch ist es eigentlich entstanden. Aber dass der Herr ihnen erschienen ist im Garten, ist der Beweis, dass er sie lieb hatte. Hat er nicht eine Strafe, wir werden das anschauen, hat nicht eine Strafe ausgesprochen, ja, sondern er ist ihnen in Liebe begegnet, hat einfach Dinge aufgezeigt, wie es in ihrem Leben war. Wir können ja auch froh sein, wenn der Herr manche Dinge aufzeigt in unserem Leben. Er tut es in seiner Liebe, in seiner Gnade. Aber in Römer Kapitel 3 haben wir auch eine Erklärung von dem, dass die Menschen gesagt haben, wir waren nackt vor dir, wir konnten eigentlich nicht vor dir bestehen, wir haben uns versteckt. Wenn du mit mir schaust, zumindest in meiner Übersetzung hier, in Römer Kapitel 3, Vers 23, Römer 3, Vers 23 steht Folgendes: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ich weiß nicht, wie das in Luther steht, aber wahrscheinlich steht ja nicht das da, genau, Herrlichkeit. Ja. Mangel des Ruhmes, glaube ich, steht da. Ja. Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Ja. Aber diese Übersetzung gefällt mir gut, wahrscheinlich, weil ich mit dem aufgewachsen bin in der englischen Sprache, dass nämlich we have come short of the glory of God. Ja. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie waren, kannst du dir das vorstellen, sie waren umgeben mit Herrlichkeit. Sie, diese Nacktheit war nicht nur körperlich, sondern diese Herrlichkeit haben sie verloren. Sie, die Künstler haben versucht, irgendwie das darzustellen, dass sie so einen heiligen Schein um Menschen machen und so weiter. Ja? Aber tatsächlich glaube ich, dass die ersten Menschen praktisch umgeben waren mit Herrlichkeit. Mit Licht, ja, weil wir sehen Gott so, oder? Wir erkennen, dass Gott genauso ist. Ist Gott angetan mit Herrlichkeit? Ja, ich meine, wenn wir ihn sehen konnten mit unseren Augen, dann müssen wir das erkennen, wie die Herrlichkeit des Herrn ist, ja. Und diese Herrlichkeit ist ein Teil des Wesens Gottes und diesen Teil des Wesens Gottes haben sie verloren. Und deswegen konnten sie nicht vor dem Gott der Herrlichkeit bestehen. Und es steht hier, die hätten es haben sollen. Das war die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Das war das Ebenbild, das Gott gemacht hat, ja, von sich selbst. Nicht im Fleisch, sondern im Geist. Sie müssen sehen, dass die Herrlichkeit des Herrn eigentlich eine geistliche Sache ist. Sie, man kann das ja wahrscheinlich nicht als Künstler darstellen. Ja, wie soll man das darstellen? Aber diese Herrlichkeit, die ist tief in den Menschen drinnen gewesen. Das hat sie durchgeprägt sozusagen. Das war eine Herrlichkeit, die von innen nach außen kam. Ja? Und wie der Mensch fiel, er starb ja nicht sofort. Er lebte hunderte von Jahren nachher. Aber der Geist des Menschen ging verloren oder wurde getrennt von Gott. Und die Bibel sagt, dass Johannes, wir haben es am Sonntag auch gelesen in Johannes 4, oder vielleicht nicht so weit gelesen, aber es steht drinnen, dass wer Gott anbeten will, er muss es in Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja? Sieh, die Anbetung, wir denken, es kommt aus dem Geist heraus. Er muss von Neuem geboren sein. Weil ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, kann Gott nicht anbeten. Er mag Loblieder singen, aber er kann ihn nicht anbeten. Ja? Weil er muss eine geistliche Verbindung haben mit Gott. Diese geistliche Verbindung hatten die ersten Menschen, aber durch den Sündenfall verloren sie diese geistliche Verbindung und deswegen haben sie sich anders benommen. Sieh, ein Mensch, der keine geistliche Verbindung mit Gott, benimmt sich anders als Menschen, die eine geistliche Verbindung mit Gott haben. Oder? Bist du darauf gekommen, dass dein Leben anders ausschaut als das Leben von vielen Menschen in der Welt, die ohne Gott leben? Wir benehmen uns anders, Lob und Dank. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir sind ja eine besondere Rasse. Wir haben ja die Gabe, die Gerechtigkeit in Christus Jesus durch Glauben an ihm empfangen. Und deswegen ist die Helligkeit Gottes zurückgekehrt in unser Leben. Amen. Die Helligkeit, die damals verloren gegangen ist, hat Gott uns wieder geschenkt mit der Gabe der Gerechtigkeit. Er hat dich und mich in Christus herrlich gemacht. Diese Herrlichkeit ist eine tiefsitzende Herrlichkeit in unserem Geistmensch. Aber diese Herrlichkeit prägt unser ganzes Leben. Sieh, wir wollen uns auch nicht vor Gott verstecken, oder? Ja? Sondern wir wollen offen sein vor ihm. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, ist eine andere Übersetzung, die sie vor Gott haben sollten. Ich sage das deswegen, weil Gott war nicht am Ende. Er hat immer eine Antwort. Gott ist nie am Ende. Er hat immer eine Antwort. Wir mögen denken, dass wir am Ende sind, aber Gott ist nie am Ende. Und wenn wir ihm vertrauen, dann gibt es immer einen Ausweg. Da lesen wir in Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Hebräer 5, Vers 14. Oder ich möchte lieber von Vers 12 bis 14 lesen, damit es Sinn macht. Hebräer 5, Vers 12 bis 14. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Ich möchte, dass ihr das merkt, diese Formel hier, diese Worte. Wort der Gerechtigkeit. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften oder die, die das Wort der Gerechtigkeit erkennen, deren Sinne durch Übung. Was bedeutet das? Bedeutet ja nicht Muskeltraining, sondern Übung in Gottes Wort, oder? Eine Bekanntschaft zu machen mit Gottes Wort. Solche können eine feste Speise von Gott bekommen. Das war ja natürlich Gottes Absicht von allen Anfang, ja? Deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es ist so, wie Adam gefallen ist und Gott ist gerecht, und der Mensch ist ungerecht, dann entstand diese Trennung. Ja? Und dann kommt die Frage, konnte Gott die Verfehlung Adams nicht einfach übersehen? Letztendlich, der ist der allmächtige Gott, er kann ja eh alles, oder? Hätte er nicht sagen können, naja, Adam, du bist ja eh nicht so lange auf der Welt. Ich meine, jeder kann ein paar Fehler machen. Ja, ja, vergiss mal's, schwamm darüber. Warum hätte Gott das nicht machen können? Wir haben es gelesen hier in Vers 13, das Wort der Gerechtigkeit. Weißt du, dass Gott sein Wort höher als sein Name stellt? Steht es in dem Samen. Ja? Dass Gott eigentlich, hör genau, was ich sage, an seinem Wort gebunden ist. Egal, wie viel Liebe er hat, und egal, oder ist, besser gesagt, und egal, wie er wünscht, dass alle Menschen zu ihm kommen, und er hat alles getan, das können wir schon sagen, dass alle Menschen zu ihm kommen können, dennoch ist er an seinem Wort gebunden. Deswegen konnte Gott nicht sagen, na, er schwamm darüber, Wort weg. Nein, Gottes Wort besteht in aller Ewigkeit. Das müssen wir eben verstehen. Und deswegen, das Wort der Gerechtigkeit ist unsere Beständigkeit. Denn wir wissen, weil Gott das gesagt hat über uns, dass wir gerecht sind in Christus Jesus, dann sind wir es. Einmal gerecht geworden, sind wir gerecht und werden als Gerechte angeschaut. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach ein Leben führen, sondern ein gottloses Leben führen. Dann fragt man sich, ob man wirklich Gott kennt. Ja? So ist es keine Entschuldigung oder keine Ausrede, sondern ich bin ja eh gerecht, aber ich kann leben, wie ich will. Dann ist es das Zeichen, dass du nicht gerecht bist. Ja? Dass du es nicht begriffen hast. Ja? Konnte Gott die Verfehlung eines nicht einfach übersehen? Ihm vergeben? Mit ihm sich versöhnen? Ja, er wollte sich mit ihm versöhnen. Er wollte es ihm vergeben. Aber er konnte es nicht übersehen. Da sehen wir, so in 1. Mose, Sieh, Gott ist gerecht und sein Wort ist gerecht. Und deswegen steht Gott zu seinem Wort. Und das ist das Wunderbare, so nebenbei gesagt, weil Gott zu seinem Wort steht, steht es zu dir, wenn du zu seinem Wort stehst. Oder? Es wirkt sich sehr positiv aus. Ja. In 1. Mose 2, Vers 16 sehen wir Folgendes. Gott der Herr, schon vor dem Sündenfall, Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und jetzt kommt, denn an dem Tag, da du von isst, musst du gewisslich sterben. Das ist ein Wort des Herrn, oder? Ein Wort des Herrn. Ja, der Teufel ist gekommen und sagt, ja, so ist es nicht gemeint. Ja, na, Gott kann ja nicht sowas gemeint haben, oder? Vielleicht kommt es uns bekannt vor, dass der Feind auch manchmal solche Sachen sagt zu uns. Ja, so wortwörtlich musst du es eh nicht nehmen. Ja, mein Gott wird es nicht so meinen. Jetzt sind es, es ist eine Gnade und alles. Ja, aber müssen wir verstehen. Ich versuche heute ein bisschen von dieser Seite heranzugehen, dass wir die Gerechtigkeit besser verstehen können. Was das für ein kostbares Geschenk ist. Was das für eine wunderbare Gabe ist, weil wir hätten es eh nicht verdient. Und können es ja auch nicht verdienen. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Steht extra gewisslich, glaube ich, in meiner Übersetzung. Ja? In anderen Worten hat es dick unterstrichen. Nun, es war keine Entschuldigung für Adam, dass er nicht gewusst hat, wo Sterben ist. Bis dahin hat er es eh nicht gesehen. Ja, stell dir das vor, so ein Paradies zu haben, wo kein Sterben mehr ist. Ja, dass nicht einmal eine Blume verwelkt. Kannst du das vorstellen? Ja, dass überhaupt kein Tod, keine Verwesung, gar nichts, ja, zu beobachten ist. Das war früher so. Deswegen steht es ja auch in der Bibel, dass die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Sieh, die Schöpfung, das Ganze, was in der Erde los ist, ja, das hat den Anfang auch durch den Fall von Menschen. Ja, das war nicht die Schuld und es ist nicht unbedingt meine persönliche Schuld, dass meine Sünde geboren wird, aber alle Menschen haben die Herrlichkeit verloren. Das ist der Stand, ein ungerechter Stand. Aber Gott will nicht, dass das so bleibt. Und deswegen hat er einen Weg ausgedacht, den wir schon wissen, hoffentlich, dass wir die Gerechtigkeit werden wieder, die Gott uns zugedacht hat. Und jetzt möchte ich was sagen. Sieh, Gott hat gesagt, wenn wir es genau lesen, in 1. Mose 2, Vers 17, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun, ich habe bereits gesagt, Adam ist nicht gleich umgefallen und er war körperlich tot. Aber die Saat des Todes war schon gesät in ihm. Und das hat Jahrhunderte Jahre gedauert in seinem Fall, aber dennoch letztendlich ist er gestorben. Aber an dem Tag ist er geistlich gestorben und ist er von Gott getrennt und hat die Herrlichkeit verloren und ist nicht mehr gerecht worden vor Gott. Jetzt sage ich einerseits, nicht die Gerechtigkeit Gottes, sondern die Sünde von Adam trennte Adam von Gott. Nicht die Gerechtigkeit Gottes. Weil wir denken, Gott hat es gesagt und das ist die Strafe. Und das ist, nein, das war nicht die Ursache. Die Ursache war die Verfehlung von Menschen. Sieh, wenn wir das erkennen, dann würden wir nicht reden, wie viele Leute, ja, warum lässt das Gott zu? Und jedes ungute Ding, was in der Welt passiert, ja, wenn Gott Gott ist, warum tut er nicht was? Eigentlich hat er vor 2000 Jahren was getan. Nämlich, der hat die Sünde auf sich genommen. Er hat ja die Strafe für uns bezahlt. Und wer will, der kann kommen und nehmen das Wasser des Lebens umsonst. Und dann wird es anders ausschauen. Weil dann haben wir wieder die Autorität, die uns zugedacht ist. Und den Frieden mit Gott. Und die Herrschaft oder die Kraft, zu herrschen im Leben in Christus Jesus. Das heißt, wir müssen nicht alles so annehmen, wie es in der Welt ist. Wir können Veränderungen machen. Wir können ja Unterschiede machen, oder? Amen. Amen. Eigentlich sind wir berufen, Unterschiede zu machen. Dass die Welt einen Unterschied sieht. In uns, in der Gemeinde Jesu, in uns von neuem geboren, dass es eine Gerechtigkeit gibt, dass es eine Beziehung, eine echte, reale Beziehung mit Gott gibt. Die Trennung, die hier geschah, und das ist ein weiterer Satz, war nicht eine Gottesstrafe. Ich sage das bewusst, weil ich habe das gehört, dass manche das sagen. Dass sie sagen, Gott hat Adam bestraft und Eva bestraft, weil sie im Ungehorsam waren. Gott hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn du isst, musst du die Folge davon nehmen. Ja? Es war nicht eine Strafe, sondern es war die Folge. Das müssen wir erkennen. Sonst haben wir ein falsches Bild von Gott, der nur darauf gewartet hat, bis Adam einen Fehler machte und dann hat er ihn bestraft. Nein, er hat gesagt, hey, das ist die Situation. Wenn du es tust, wird die Folge davon das und das sein. Hat ihm gewarnt. So sehen wir die Gerechtigkeit Gottes, oder? So sehen wir die Liebe Gottes. Dass er nicht einfach nichts gesagt hat, sondern er hat Adam deutlich gesagt. Du hast totale Freiheit. Du kannst ja von allen Bäumen essen, aber von dem nicht. Aber von dem Baum, wenn du das isst, dann wirst du, musst du gewisslich sterben. Die Folge davon wird sein, dass der Tod eintreten wird. Die Folge. So, die Trennung war eine Folge der Sünde. Die Trennung war eine Folge der Sünde und nicht eine Strafe. Okay? Ist das uns klar? Ja? Das wollte ich unbedingt unterstreichen heute. Das hilft uns. Das hilft uns. Ja? Weil wir sehen dann, dass eigentlich Gott selber diese Folge auf sich genommen hat. Ja? Es ist nicht der Wille des Herrn, dass er jemanden straft. Es ist einfach eine Folge, oder? Sieh, die Gerechtigkeit des Herrn ist geblieben und seine Gerechtigkeit ist seine Liebe umhüllt sozusagen, so wie ich das sehe. Ja? Seine Gerechtigkeit und seine Liebe, die sind eins. Und so, weil er gerecht ist, musste er zu seinem Wort stehen, musste das als Folge eintreten. Ja? Gott konnte das nicht mehr verhindern, denn er ist ein gerechter Gott oder das Wort, die Gerechtigkeit kann nicht verändert werden. Ja? Und deswegen war es ein Verlust für die Menschen, aber auch ein Verlust für Gott. Oder? Sieh, warum hat Gott überhaupt Menschen im Anfang gemacht? Ja, das hat er gesagt, er will Gemeinschaft haben mit den Menschen. Wir sehen es ja immer wieder in Gottes Wort, dass der Herr das zum Ausdruck bringt, wie sehr er das Verlangen hat, mitten unter Menschen zu sein. Mitten unter seiner Schöpfung zu sein. Ja? Wir sehen es ja in der Stiftshütte, wir sehen es im Tempel, wir sehen es überall in der Bibel, dass Gott gesagt, mitten unter meinem Volk. Sie, warum hat Gott gesagt, die Stiftshütte muss mitten unter meinem Volk sein? Ja? Weil ich will mich offenbaren, ich will meinen Leuten offenbaren, dass der Gott, der in ihrer Mitte ist. Wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich wo? Das ist das Verlangen des Herrn. Er will deinen Alltag mitgenießen. Er will dein Leben mitgenießen. Wir genießen ihn und er möchte uns genießen. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du eine echte Freude Gott machen kannst? Nicht nur, dass er dir Freude macht, aber dass wir ihn eine Freude machen können. Sie in seiner Gerechtigkeit und Liebe zu den Menschen hatte Gott gewarnt. Hatte Gott gewarnt vor den Folgen der Übertretung. Diese Folge würde sicher eintreten. Aber Gott ist so gut. Vielleicht hast du auch einige Dinge im Wort entdeckt, die so ein bisschen so wie Mahnungen sind oder Warnungen sind. Ja? Dass Gott auch gewisse Grenzen setzt. Ja? Weil er will uns beschützen. Er will uns vor Folgen von Dingen einfach beschützen. Ja? Er will uns nicht bestrafen. Weißt du, wenn du einen Fehler machst, will Gott dich nicht bestrafen. Er will dir vergeben. Dafür hat er sein Blut vergossen. Sieh, der Teufel kommt und sagt, ja du, was hast du jetzt gemacht? Und traust dich gar nicht, jetzt vor Gott, so du mit deinem heiligen Schein oder was weiß ich, ne, vor Gott zu erscheinen. Er will dich fernhalten von dem, der eigentlich dir vergeben will. Gott ist gut. In 1. Mose 4 sehen wir auch etwas Ähnliches, wie Gott immer handelt. In 1. Mose 4, Vers 6, es ist die Geschichte von Kain und Abel. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust? Ich meine, das steht ja in Luther, wenn du fromm bist. Ja? Aber das in dieser Übersetzung ist da, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du für die Gerechtigkeit entscheidest, wenn du für das Gute entscheidest, darfst du dein Haupt erheben. Du brauchst nicht deinen Blick senken. Was haben Adam und Eva gemacht? Sie haben ihren Blick gesenkt, die haben sie versteckt unter die Bäumen. Aber Gott sagt, naja, wenn du das Gute kennst, wenn du Gerechtigkeit kennst, dann kannst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und was noch kommt, ist ja sehr, sehr wichtig. Denn der Herr sagt, ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Du hast nicht gesagt, du bist hoffnungslos Verfehlungen ausgesetzt, sondern du hast die Kraft zu herrschen. Als gerechte Menschen in Christus Jesus haben wir die Kraft zu herrschen über die Sünde. Ja, Pastor, ich konnte eh nichts dafür. Sag das dem Herrn und nicht mir. Weil der Herr weiß es besser. Letztendlich hatte Kain mit dem Herrn zu tun hier. Er konnte keine dummen Ausreden Gott bringen. Ja? Gott hat ihm gleich gesagt, ja, hey, Kain, ist nicht zu spät. Ist nicht zu spät. Also du bist verärgert und so weiter, weil du einfach die Dinge nicht begreifst und nicht verstehst. Weil die Ursache war, ja, Kain war verärgert, weil Gott hat nicht sein Opfer angenommen wie das Opfer von seinem Bruder Abel. Und so war er wütend auf Abel. Aber in Wirklichkeit war er wütend auf Gott. Weil er die Dinge nicht verstanden hat. Aber Gott in seiner Gerechtigkeit, in seiner Liebe, kam zu ihm und sagte, hey, warte ein bisschen, Kain. Du hast noch immer die Möglichkeit, genauso wie es zu Adam gesagt hat, iss nicht davon. Und wenn, die Folge wird so sein, Kain, tu das nicht, du kannst herrschen. Gib dir die Kraft dafür. Aber was ist passiert, wissen wir ja eh. Dass der erste Mord geschah, weil er nicht auf Gott gehört hat. Eigentlich die Gerechtigkeit soll immer über die Ungerechtigkeit herrschen. Die Gerechtigkeit soll auch über die Sünde herrschen. In dem Vers, was wir gelesen haben am Anfang, lesen wir es noch einmal in Römer 5, Vers 17. Und so Leitvers, da werden wir es ja auch sehen, in Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, die Trennung zur Herrschaft kam, durch den einen, viel, viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, gibt es jemand hier, der den Überfluss der Gnade erlebt hat? Amen. Hast du die Gnade des Herrn erlebt in deinem Leben? Preis den Herrn. Den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Hast du das Geschenk der Gerechtigkeit angenommen? Amen. Sie, das ist nicht so selbstverständlich. Gott hat uns so viel gegeben, aber ist es uns bewusst? Wenn uns das nicht bewusst ist, dann können wir es nicht annehmen. Sie, Gott in Christus Jesus, wenn man vor ihm kommt und sagt, okay, ich wende von dem ab, meinem alten Leben wende ich ab und ich komme zu dir und vergib mir und so weiter, dann tut er das und er schenkt uns ewiges Leben. Wunderbar. Und mit dem ewigen Leben schenkt er uns die Gabe der Gerechtigkeit. Offensichtlich gibt es viele Christen, pauschal gesagt jetzt, nicht persönlich, pauschal gesagt, die noch nicht begriffen haben, dass sie mit dem ewigen Leben auch die Gerechtigkeit bekommen haben. Weil es gibt sehr viele Christen, die danach streben, gerecht zu werden, obwohl sie bereits gerecht sind. Eigentlich ist es eine Kraft, die man anwendet, die nicht notwendig ist, die nur zum Frust ausarbeitet und artet, weil wir kommen darauf mit der Zeit, dass wir überhaupt das nicht tun können. Wir probieren und probieren und probieren und dennoch geschieht es ja nicht. Zumindest in unserem, tief in unserem Geist haben wir nicht die Überzeugung, dass es gelungen ist. Es sei denn, dass wir erkennen, Gott hat mich gerecht gemacht. Stell dir es vor, wenn alle Christen in Österreich die Gabe der Gerechtigkeit, diese Gabe der Gerechtigkeit wirklich bewusst wären. Was für ein anderes Auftreten. Du kannst dein Haupt erheben. Amen. Das hat der Herr gesagt. Du kannst dein Haupt erheben. Wir sind hier nicht ein paar kleine Meinungen in der Minderheit. Hey, wir sind Gottes Kinder. Wir sind die Gerechten in Christus Jesus. Wir sind berufen zur Herrschaft in ihm. Ist das nicht was Wunderbares? Aber es muss uns bewusst sein. Ja? Und so viele ist es leider nicht bewusst. Entweder haben sie es nicht gehört oder sie haben es nicht verstanden. Aber es ist Zeit, dass wir diese Gabe, die Gerechtigkeit verstehen, die Gott uns gegeben hat. Sieh, Gott hat bereits in seiner Gerechtigkeit Großes in uns getan. Gott, ich komme zurück, konnte nicht einfach übersehen, weil er sein Wort gegeben hat. Und Gott wird nie gegen sein eigenes Wort handeln. Nie. Macht keine Ausnahme. Er wird nie gegen sein Wort handeln. Aber er wird immer gemäß seinem Wort handeln. Deswegen ist der Glaube sehr wichtig. Und es gibt ja das Thema Glaube der Gerechtigkeit. Wir reden über die Gabe der Gerechtigkeit in diesen paar Stunden, die wir miteinander haben. Aber es gibt Gerechtigkeit durch Glauben. Wenn wir kurz erwähnen einmal, ja? Dass wir es im Glauben annehmen. Im Glauben annehmen, was wir bereits haben oder sind. Sie, wir haben nicht nur Gerechtigkeit empfangen. Die Bibel sagt, wir sind es. Sind es geworden in Christus Jesus. Preist den Herrn. Jetzt schlagen wir mir Epheser Kapitel 2 auf. Epheser Kapitel 2. Ein sehr wichtiges Kapitel der Bibel. Überhaupt der Epheserbrief ist sehr wichtig. Epheser 2 und vorher ist Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung oder getrennt waren, wie wir jetzt gesehen haben, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gott in seiner großen Erbarmen oder große Barmherzigkeit, sieh, Gott in seiner Barmherzigkeit hatte immer vor, zu vergeben und die Menschheit mit sich zu versöhnen. Aber damals, als Adam fiel, zu der Zeit war es nicht möglich. Warum nicht? Lesen wir wieder in Römer Kapitel 5. Es kostet etwas, ja. Ich werde heute auch etwas über das Gesetz sagen. Und ich möchte das Gesetz Gottes in ein bisschen anderes Licht bringen, als wir vielleicht denken. Dass eigentlich das Gesetz Gottes war vorerst, nicht heute, weil es erfüllt worden ist in Christus Jesus, aber vorher eine Gnade den Menschen gegenüber. Und wir werden einiges sehen hier. In Römer 5, Vers 20. Wir lesen, als Adam sündigte, kam das Gesetz. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Sie, ich sehe hier etwas, dass Christus nicht für eine halbe Sache gestorben ist, sondern das Maß der Sünde ist voll geworden. Das Bewusstsein der Sünde ist voll geworden. Die Folge der Sünde ist voll geworden. Und so geht es hier weiter. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend. Überströmend steht es hier in meiner Übersetzung, finde ich gut. Wo steht in Luther? Hilf mir ein bisschen aus. Römer 25. Vielmächtiger, danke. Vielmächtiger. Überströmend geworden oder mächtiger geworden, damit, Wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. Es redet hier von dem Gesetz, der reingekommen ist, damit das Maß der Übertretung voll wurde. Ja? Und wenn das geschehen, wie das geschehen ist, das war die Bedingung hier, dass nämlich ein Opfer gebracht werden kann, dass nämlich die Gnade herrschen kann durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus. Das Gesetz damals hat eine wichtige Rolle gespielt. Das Gesetz ist daneben reingekommen. Gute Nachricht sagt, ist nachträglich hinzugekommen. Die Lutherübersetzung sagt, dazwischen hineingekommen. Ich erinnere euch wiederum, dass die Gerechtigkeit Gottes eine herrschende Macht ist. Das haben wir in Römer 5, Vers 17 ein paar Mal gelesen. Dass die Gerechtigkeit eine herrschende Macht ist. Aber was ist, wenn die Gerechtigkeit weg ist? Was herrscht denn statt die Gerechtigkeit? Ich sage einen Satz und hör genau zu. Wo aber die Gerechtigkeit nicht herrscht, dort bestimmt das Gesetz. So, auch unter Christen, wenn es nicht bewusst ist, was die Gerechtigkeit wirklich bedeutet für uns, ist die Gefahr, dass man nämlich gesetzlich wird. Und durch die Gesetze oder das Gesetz versuchen wir das hervorzubringen, was Gott bereits uns geschenkt hat in seiner Gerechtigkeit. Das Problem ist, dass das Gesetz, das Gott zuerst gab, war ein gutes Gesetz. Aber die Menschen haben Tausende von Gesetzen daraus gemacht, die Gott nicht einmal gesagt hat. Hat er ja die Pharisäer und Sadduzäer, Schriftgelehrten getadelt. Ich meine, wenn man das ursprünglich liest, was Gott gesagt hat und alles, eigentlich, was Gott als Gesetze für das Volk gegeben hat, war alles ein Hinweis auf Jesus. Opfergesetze. Ja, lies einmal die Opfergesetze in dem Licht. Und dann wirst du sehen, Blutopfer, ja, auf wem soll das hindeuten? Auf derjenigen, der kommen soll und sein kostbares, heiliges Blut für uns vergießen soll. Was hat der Alte für eine Bedeutung? Es sei denn, dass Jesus Christus eines Tages auf dem Kreuzesaltar sozusagen gelegt wird. All diese Dinge, die wir in den Gesetzen des Alten Testamentes sehen, die Gott verordnet hat, sind Hinweise auf Jesus. Und das hat ja gezeigt eigentlich, wie hoffnungslos der Mensch ohne Gott ist und wie ohnmächtig, möchte ich sagen, ohnmächtig er ist, selbst Frieden mit Gott zu bewirken. Dass Gott den Menschen ihren wahren Zustand zuerst klar machen musste. Das Gesetz war da, um uns etwas aufzuzeigen, nicht um uns zu verdammen. War die Folge der Übertretung, hat es bereits getan. Sondern das Gesetz hat die Reichweite der Verfehlung aufgezeigt. Und einfach uns zeigen wollen, erstens unsere Position und zweitens die Großartigkeit Gottes, dass er das alles auf sich nahm, was eigentlich auf mir war. Und dieser Satz sollst du abschreiben. Wo aber die Gerechtigkeit nicht herrscht, dort bestimmt das Gesetz. Beobachte es. Auch in verschiedenen Gemeinden, in Kirchen und unter Christen. So, wo wirklich die Botschaft von Gerechtigkeit verkündigt und verstanden wird, da ist eine Freiheit. Sonst ist eine Gesetzlichkeit da, was unterdrückt. Was immer auf den Finger auf Leute zeigt. Statt auf Gott zu zeigen. Oder? Sie das Gesetz zeigt in erster Linie auf Gott, sondern auf uns. Und jemand, der einfach Gesetz predigt, sagt ja, du bist ja nicht würdig und du bist Sünden, du bist dies und du musst das und du musst dies und jenes. Und statt auf Gott zu sagen, so Herr, danke, das hast du alles für mich genommen. Oh ja, Gott, ich bin nicht vollkommen, das weiß ich. Aber du hast mich vollkommen gemacht und so siehst du mir das. In Christus Jesus. Eigentlich In dem Zustand sind wir eher schnell, unsere Verfehlungen Gott zu sagen. Oder? So, das Gesetz war in Wirklichkeit, wie ich das heute sehe und präsentieren will, eine Zwischenstufe zur Gnade. Eine Zwischenstufe. Zwischenstufe zur Gnade. Sieh, das Gesetz war nicht das Ende, sondern das Gesetz führte wohin? Das Gesetz zeigte was auf. Und es war eine Zwischenstufe zur Gnade. Was lesen wir nochmal? Ich lese es nochmal in Vers Römer 5, 17, das ist das Schlüsselvers. Wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich Christus Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Die Leben gibt. Oder wie wir gelesen haben, wo aber das Maß der Sünde voll ist, da ist die Gnade überströmend oder mächtiger geworden. Viel mächtiger geworden. Römer 6, Vers 14. Römer 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Bist du unter der Gnade heute? Bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus geworden? Gott hat es dir gegeben, wir sollen es erkennen. Und dann steht, die Sünde wird nicht herrschen über euch. Die Folge der Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Seht, das ist eine wichtige Botschaft für die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Seit vor 2000 Jahren sind die in Christus Jesus sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, wie es hier steht. Oder Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Sieh, das redet hier von einem geistlichen Gesetz. Es redet von einem Gesetz der Gnade, das höher ist als das andere Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte noch aufzeigen, warum ich das erklärt habe, dass das Gesetz Dinge offenbart hat und eine Art Vorbereitung auf Christus war. Schlag mit mir Galater Kapitel 3 auf. Galater Kapitel 3, Vers 23. Galater 3, Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, also es redet hier natürlich Glaube an Jesus Christus und sein vollkommenes Werk, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin. Ich finde diese zwei Worte interessant. Da steht, wir wurden unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf etwas hin. Sieh, das Gesetz hat eine Art bewahrende Kraft, bis irgendwas anderes kam. Hat eine bestimmte Wirkung, bis die große Wirkung kam. Dass die Menschheit nicht total ohne Erkenntnis von Gott dahin leben müsste, denn Gott hat etwas den Menschen gegeben, was wir wissen, das Gesetz ist, was doch Gott gezeigt hat und auf Gott hingewiesen hat und das Bewusstsein über Gott aufrecht erhalten hat. Unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin. Und dann geht es weiter. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. So in dem Moment, wenn du an Christus Jesus glaubst und von neuem geboren wirst, dann kriegst du dein Diplom. Und dann brauchst du das Gesetz nicht mehr. Das Gesetz ist erfüllt. Ist abgehackt. Du kannst die Schule verlassen. Matura bestanden. Aber nicht durch meine Kraft, sondern durch Gottes Gabe. Und das will ich unterstreichen heute. Wir wollen nicht so schlecht über das Gesetz reden, aber wir müssen erkennen, das Gesetz ist bereits erfüllt. Und das Gesetz ist nicht das Bestimmende für mich, sondern das Wort der Gerechtigkeit ist das Bestimmende. Die Gnade ist das Bestimmende. Die Gerechtigkeit in Christus Jesus ist das Bestimmende. Ein Lehrmeister, oder ein Schullehrer hat eine gewisse Aufgabe, Menschen dorthin zu bringen, wo sie hinkommen sollen, damit sie bereit sind für weitere Dinge. Ein Lehrmeister, wenn wir so eine Lehre nehmen, ist es die Aufgabe des Lehrmeisters, dass der Lehrling so weit kommt, dass er dieselbe Arbeit machen kann wie der Lehrherr. Dass er befähigt ist, einfach das zu tun, was der Lehrherr auch tun kann. Und wenn er das tun kann und das beweisen kann, dann kann der Lehrherr ihm praktisch freien Lauf geben. So, jetzt bist du fähig, deine eigene Sache zu machen. So war das Gesetz. Wir waren so lange drinnen, verwahrt und verschlossen, aber immer hindeutend auf das, was kommt. Auf die Matura. Immer hindeutend auf unser Diplom. Immer hindeutend auf eine Befreiung. Weil wir wissen, durch das Gesetz konnte niemand vor Gott gerecht werden. Beziehungsweise ein gerechtes Stehen vor Gott wieder erlangen. Unser wichtiger Satz jetzt, das Gesetz deckte auf, konnte aber nicht retten. Das Gesetz deckte auf, konnte aber nicht retten. Aber das Gesetz zeigte den Retter. Deutete auf den Retter. Hat uns verwahrt, bis der Retter kam. Dass nicht die ganze Menschheit ausgelöscht worden ist durch die Sünde. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. Ich habe es im Herzen auf jeden Fall, das zu zeigen. Und das habe ich bestätigt gekriegt in der letzten Zeit, dass wie steht, als Adam gesündigt hat, wies ihn Gott aus dem Garten. Und man denkt, das ist eine Strafe, oder? Zuerst. Aber wenn man es wirklich überlegt, das war die Barmherzigkeit Gottes. Der Mose hat Gott gesagt, er muss hinausgehen aus dem Garten, sonst, wenn er in dem Zustand, in dem er jetzt ist, getrennt von mir, vom Baum des Lebens nehmen sollte, dann würde die Menschheit ewig verloren gehen, ohne Hoffnung. Hoffnung auf Christus hin. Verwahrt und verschlossen auf Christus hin. Ich sage dir, das war eine Gnadenhandlung Gottes, dass er Adam und Eva aus dem Garten hinaustrieb. Sonst wären wir alle ohne Hoffnung. Verloren, für alle Ewigkeit, getrennt. In Christus aber sind wir eingeladen, vom Baum des Lebens zu nehmen. Warum? Wir haben ewiges Leben. Das ist für mich so eine Erkenntnis. Sie, wie oft denken wir eines und eigentlich bringen wir Gott in ein falsches Licht. Ja, Gott hat den Menschen bestraft und ihn ausgeschlossen und so weiter. Sein ganzes Herz verlangt dann auch Gemeinschaft mit ihm. Er hat sogar im Kleider angefertigt. Er hat ja versprochen, er wird mit ihm sein und wird ihm helfen. Hat ihm nicht vergessen, hat ihm ja nicht einfach hinausgeschickt und schaut, wie du selber ohne mich auskommst. Er hat immer über ihn gewacht. Immer über die Menschheit, immer Prophetengeschichte, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bewahrt und verschlossen. Auf dem Tag vor 2000 Jahren, als Jesus die Gerechtigkeit Gottes, die Folge der Sünde auf sich nahm, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden in Christus Jesus. Das Gesetz deckte auf, konnte aber nicht retten. Das Gesetz zeigte einen Weg, ohne den Weg zu sein. So, das nochmal, das müssen wir begreifen. Das Gesetz zeigte einen Weg, ohne den Weg zu sein. Vor einem musste kommen, der von sich sagte, Ego Eimi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Gesetz verlangte, was eigentlich der Mensch in seinem sündigen Zustand nicht bringen konnte. Aber Gott ist größer als das Gesetz. Ein paar Bibelverse noch, und dann werden wir schließen für heute. In 5. Mose Kapitel 4. Aber wenn wir zum nächsten Teil dieser kleinen Serie kommen, dann können wir besser Gnade verstehen, was da alles passiert ist in Christus Jesus. Ja. In 5. Mose Kapitel 4 und Vers 5 sagte Gott, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir, oder Mose sagte, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. Er hat ja gesagt, diese Worte, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, damit er nach ihnen handelt. Aber in Galater Kapitel 3 steht ja, dass kein Mensch fähig ist, in seiner eigenen Kraft dieses Gesetz zu halten. Da steht in Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Wir können beten, dass es den Leuten um uns offenbar wird. Ja? Aber hier steht es, es ist offenbar, es ist sehr gut zu erkennen, denn der Gerechte wird nicht aus Werken, sondern wie leben? Weißt du, dass das viermal in verschiedenen Büchern der Bibel dich unterstrichen wird? Ja? Der Gerechte wird aus dem Glauben leben, der Gerechte wird seines Glaubens leben und so weiter im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben, wenn er sie tun kann. Aber denk darüber nach, wenn der Mensch selber durch sein Handeln seine eigene Erlösung und Gerechtigkeit verdienen kann, dann hat er Grund, sich selbst zu rühmen. Aber wenn er erkennt, das ist nicht möglich, dann haben wir Grund, ihn zu rühmen. Denn der hat es für uns getan, der ohne Sünde geboren wurde und ohne Sünde gelebt hat. Und nur die Sünde, meine Sünde, deine Sünde, unsere Sünde, die Sünde von allen Menschen auf sich nahm, freiwillig, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Durch das Gesetz wird niemand gerecht. Das ist ganz deutlich, oder gerechtfertigt. Und ich schließe mit dem Satz, Gerechtigkeit aber ist nicht, was wir tun oder ich tue, sondern in Wirklichkeit erstens, was Jesus für uns getan hat und zweitens, was wir geworden sind in Christus Jesus. Gerechtigkeit ist nicht, was ich tue, sondern in Wirklichkeit, wer ich bin. Die Gerechtigkeit in Christus Jesus ist nicht mehr ein Handeln, sondern es ist ein Leben. Es ist das, was ich bin. Ich bin verwandelt von Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit. Gott sieht dich als gerecht an. Du bist von neuem geboren und Gott sagt, du bist gerecht. Ohne Wenn und Aber. Und wenn anders im Sinn kommt, ich bin nicht gerecht, dann ist es nicht Gott, der das sagt, sondern es ist der Feind, der das sagt. Wenn wir in Christus Jesus sind, dann sind wir bereits die Gerechten in ihm. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit ist eine freie Gabe. Die Gabe der Gerechtigkeit, die wirklich in Anspruch genommen werden soll. Wer vor ein paar Wochen da war, am Sonntag, da habe ich das griechische Wort Lambano gesagt. Ja. Und das ist wichtig, dass man das ergreift. Erstmal sagt, das gehört jetzt mir. Ich bin das. Ja, das ist mein Teil. Ich lasse das niemand von mir nehmen. Ja, das ist ein richtiges Zupacken. Ja, das gehört jetzt mir. Ich bin es in Christus Jesus. Ich bete, dass du dieses Bewusstsein der Gerechtigkeit wirklich bekommen wirst. Und die Freude, die mit dieser Gerechtigkeit geht, dass du deinen Kopf erheben kannst, dass du wirklich frei aufatmen kannst, ja, vor dem Herrn, dass es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Denn das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns so viel aufklärt. Und wir danken dir für deine unendliche, ewige Geduld, die du mit Menschen hast. Wir danken dir, dass du einen Plan schon damals, als Adam gesündigt hat, schon festgelegt hast. Und dass das Gesetz eigentlich diesen Plan immer wieder aufgezeigt hat. Immer wieder auf Jesus hingedeutet hat. Herr, wir danken dir ganz besonders, dass wir wissen, seit 2000 Jahren ist ja die Ungerechtigkeit in Christus besiegt worden. Und dass das Maß der Sünde eigentlich besiegt ist und erfüllt ist in Christus Jesus. Herr, wir wollen dich nicht sehen als jemand, der uns straft, sondern einfach, dass wir erkennen, es war die Folge, aber in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit hast du die Folge auf dich genommen, damit wir freigelassen werden. Freigelassen werden, dir nachzufolgen, dir zu dienen, mit dir ewig zu sein. Danke dir dafür, Vater, dass das Bewusstsein der Gerechtigkeit immer stärker wird in uns. Dass wir so leben als die Gerechten in Christus Jesus. Dass wir nicht versuchen, durch Frömmigkeit oder Werke oder solche Dinge einfach etwas zu verdienen, sondern einfach uns entspannen. Sondern danke, Herr, ich bin es bereits. Ich brauche dir nichts vorzuweisen. Ich brauche dir nur nachzufolgen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus Jesus. Und wir danken dir dafür. Und jeder sagte: Amen. Amen. Halleluja.